Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Ihr habt es gestern mitbekommen, eventuell aus meinsportradio.de wurde meinsportpodcast.de. Wir haben eine neue Podcast-Plattform, wir haben eine neue Website, auf der ihr euch dann ganz, ganz einfach die Sportarten anschauen könnt, beziehungsweise die Berichte zu den Sportarten und die Podcasts zu den Sportarten. Dazu gibt es dann auch einfache Möglichkeiten, Beiträge zu teilen. Seit gestern, wie gesagt, heißen wir meinsportpodcast.de. Alles drumherum ist neu, die Inhalte bleiben gleich. Und somit kommen wir jetzt zum Gewichtheben, denn da haben gestern im turkmenischen Aşgabat die Gewichtheber-Weltmeisterschaften angefangen. Das Gewichtheben hat in den letzten Jahren schlechte Nachrichten gehabt, aber man versucht einen Neustart mit neuen Gewichtsklassen mit allen Nationen und man versucht quasi dann für Tokio 2020 mal wieder einen normalen Weg herzustellen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten zum Gewichtheben, mit Arthur Enns von Lifters World. Hallo Arthur.
Hi Andreas.
Arthur, du bist seit 2016 quasi Dauerexperte für uns beim Gewichtheben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Seit gestern ist die WM angefangen im turkmenischen Aşgabat. Turkmenistan ja durchaus eine Hochburg bei den Gewichthebern in den letzten Jahrzehnten gewesen. Sie waren aber nicht so in Verruf geraten durch Dopingbetrug wie zum Beispiel andere Staaten, die in den letzten Jahren zum Beispiel auch gesperrt waren.
Genau, also wir hatten sehr große Dopingprobleme die letzten Jahre. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt verschwunden sind. Es gibt schon inoffizielle Gerüchte, dass der Weltrekordhalter bei den Junioren, der jetzt bei den Senioren startet, des Dopings überführt wurde. Also ist noch nicht offiziell, aber aus einer sehr glaubsamen Quelle weiß ich, dass dieser Athlet jetzt gesperrt wird, also ist schon einer der Favoriten, wurde des Dopings überführt. Ein Grund, warum er jetzt hier war bei der WM und vielleicht dieses Risiko eingehen musste, ist, dass wenn man zur Olympia will, ab jetzt im Gewichtheben, muss man 6 Wettkämpfe in 2 Jahren international machen. Das heißt, man muss immer international vertreten sein, man muss immer den Test ausgeliefert sein, also früher war es im Gewichtheben so, dass viele Gewichtheber einfach auch während des Olympiazyklus einfach 3 Jahre gedopt haben, dann einmal einen Wettkampf gemacht haben und dann zu Olympia gefahren sind. Und innerhalb der Länder gab es dann auch keine strikten Dopingtests. Und dem versucht man jetzt sozusagen entgegenzuwirken durch diese neue Regelung. Mhm. Gleichzeitig gibt es neue Gewichtsklassen. Das heißt, früher alle Rekorde wurden gelöscht. Man weiß nicht, was man zu erwarten hat. Viele Gewichtheber sind eine Gewichtsklasse hoch. Viele sind eine Gewichtsklasse runter und das macht den Wettkampf jetzt in Aşgabat natürlich umso spannender.
Aber wenn du das jetzt persönlich einschätzen würdest, ich als Außenstehender, als Laie würde jetzt sagen, diese 6 Wettkämpfe in einem Olympiazyklus, die man bestreiten muss, das ist eine gute Sache, weil Verstecken geht einfach nicht mehr für die Athleten, wollen sie dann zu Olympia. Jetzt gibt es natürlich gleich sofort wieder die schlechten Nachrichten, dass wir wohl einen Dopingsünder haben werden, aber insgesamt, glaube ich, kann man die vom Weltverband angestrengten Änderungen kann man doch durchaus als positiv empfinden, oder?
Ja, natürlich. Es muss als positiv empfunden werden, weil das Gewichtheben, da muss was getan werden. Es gab viel Druck vom IOC. Die Änderungen sind jetzt beschlossen. Natürlich braucht es eine Zeit, um zu sehen, wie wirksam das ist. Aber auf jeden Fall für die Heber ist es ganz anders als früher. Also selbst wenn man ein Jahr eine Verletzung hat, dann ist man gleich aus Olympia raus, weil man kann nicht diese Wettkämpfe machen. Also du kommst nicht zur WM, wenn du nicht fit bist. Und wenn du zweimal im Jahr zur WM und zur EM willst, dann musst du schon auch vielleicht anders trainieren, vorsichtiger trainieren, sehr effizient trainieren. Und das macht den ganzen Prozess bis Olympia jetzt die nächsten 2 Jahre, das macht sehr, sehr spannend.
Ja. Wie beurteilst du die neuen Gewichtsklassen? Du hast es gerade eben gesagt, viele Heber müssen dann jetzt eine Klasse höher antreten. Warum sind diese Klassen geändert worden und was hat das für Auswirkungen dann jetzt außerhalb dessen, dass viele Heber eine Gewichtsklasse höher ran müssen?
Also wie ich es beurteile, allgemein für die Zuschauer und vielleicht für das Gewichtheben fand ich das gut, dass neue Gewichtsklassen kommen. Da kommt auch wieder ein bisschen was Neues rein, ein bisschen mehr Spannung für jeden Heber, auch was anderes. Favoriten wechseln nach oben und nach unten. Wie es jetzt abgelaufen ist im Gewichtheben, bin ich nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Die Verteilung, es gab ein Komitee, das Vorschläge machen sollte zu den neuen Gewichtsklassen. Und was der Verband dann gemacht hat, der hat die einfach ignoriert und eigene Gewichtsklassen gemacht. Und ich kann nur mutmaßen, warum die so geworden sind, wie sie geworden sind. Ich sag mal, viel auch Lobbyarbeit und auch viel Unverständliches. Bei den Frauen haben die zum Beispiel eine Gewichtsklasse bis 45 Kilo installiert. Und wenn man jetzt schaut, wie viele Frauen 45 Kilo wiegen, das ist ganz, ganz wenig. Und wir haben jetzt knapp 700 Athleten und davon, ich weiß nicht, sind acht Frauen 45 Kilo gemeldet. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Die, ja. Also von den 10 Gewichtsklassen für Männer und für Frauen werden nur 8 bei Olympia vertreten sein dürfen. Aber dennoch halte ich das nicht richtig, wie die Gewichtsklassen gemacht wurden. Also es widerspricht eigentlich jeglicher Logik. Ja. Für manche Heber natürlich gut, für manche nicht so gut, aber allgemein eine Klasse bis 45 Kilo. Da werden dann bei den Weltmeisterschaften, wie es jetzt zu sehen ist, nur Heber, die extrem jung sind, also das sind dann Mädchen, die 2000 geboren sind oder sowas, die halt noch so wenig wiegen,
ja.
Die können da mitmachen, aber ich sag mal, als Frau ist es schon sehr, sehr schwer, 45, also weniger als 45 Kilo zu wiegen und das damit noch zu trainieren in dem Bereich. Also da musst du schon sehr, sehr klein sein und solche Athleten findet man eher dann nur in Asien, also hier in westeuropäischen Ländern, da ist es schon selten, dass Frauen so klein sind.
Du hast es gerade gesagt, es gibt bei Olympia dann weniger Gewichtsklassen als bei der Weltmeisterschaft. Wäre dann nicht, gerade wo man hier das Gewichtheben ja so ein bisschen aufgeräumt hat, das Weltgewichtheben, wäre es dann nicht vielleicht auch sinnvoll gewesen, einfach die 8 Klassen zu lassen, die wir bei Olympia schon sehen und die dann auch bei den Weltmeisterschaften zuzulassen?
Warum es einige Klassen nicht in Olympia gibt, ist, dass wir Gewichtsklassen verloren haben aufgrund des Dopings. Also ja. Wir mussten Startplätze abgeben für andere Sportarten. Das heißt, es fahren schon so weniger Gewichtheber zu Olympia. Und natürlich gibt es die Hoffnung im Weltverband, wenn man sich gut anstellt, dass man nach Tokio wieder mehr Leute schicken darf. Und man muss ja nicht nur den Olympiasport sehen, sondern auch den Gewichthebersport. Und die Entscheidung war halt dann 10 Klassen zu machen. Und jetzt ist halt mal abwarten. Also 2020 wird es dann eine eigene Weltmeisterschaft geben für die Gewichtsklassen, die nicht bei Olympia dabei sind. Mhm. Und da muss man einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Man kann nur mutmaßen, wie was wird, aber bleibt auf jeden Fall spannend die nächsten zwei Jahre.
Absolut, bleibt es spannend. Wie gesagt, wir haben jetzt die Weltmeisterschaft im turkmenischen Aşgabat und die sind gestern gestartet. Wir haben also schon die ersten Wettbewerbe erlebt. Der Deutsche Gewichtheberverband ist natürlich auch dabei. 9 Athleten, wenn ich das richtig gelesen habe, sind bei dieser Weltmeisterschaft dabei. Wer sind die und sind bei Damen und Herren gleichzeitig vertreten? Und bei wem siehst du die größten Chancen vielleicht auf eine vordere Platzierung?
11 Athleten haben wir.
11, Entschuldigung, ja.
Ja, also eine WM, das ist natürlich ein Hauptwettkampf für die ganze Gewichtheberwelt durch die neuen Qualifikationsprozesse. Also da kommt jeder. Früher war es nicht so, da war nicht jeder da. Und hierdurch ist es für die Heber auch nicht das größte Ziel, vielleicht eine Medaille zu gewinnen, sondern in der Rangliste von allen Gewichthebern in einer Gewichtsklasse relativ weit vorne zu landen mit konstanten Leistungen, weil so wird die Olympia-Qualifikation dann vergeben. Das heißt, es wird nach Rangliste, nach Weltrangliste gemacht. Die besten Heber in der Weltrangliste dürfen dann zu Olympia. Da gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten, das Continental hat dann auch noch Plätze und der IOC vergibt dann auch noch einzelne Startrechte. Aber für unsere Heber ist es wichtig, dass sie gute Leistung bringen, dass sie jeden Versuch in die Wertung bringen und somit dann in der Weltrangliste relativ weit vorne sind. Weil wenn man viel pokert und dann vielleicht einen letzten Versuch nicht schafft, das sind natürlich auch Kilos, mit denen man dann vielleicht ein, zwei Plätze runtergehen fallen kann. Deswegen für die Heber wichtig jetzt, einen möglichst guten Wettkampf zu machen, weil man weiß ja nicht, wie fit man die nächsten Wettkämpfe ist. Wir haben jetzt keinen, der relativ weit vorne landen kann. Wir haben ein paar Heber in der B-Gruppe. In der A-Gruppe, da heben dann die Heber, die höchsten Lasten gemeldet haben. Wir sind da nicht dabei. Ich sag mal, wir haben Leute, die sehr wohl in diesen Top-Bereich der Weltrangliste kommen können. Das sind Max Lang, Nico Müller, sehr talentierte Heber in der Klasse bis 81. Der Nico Müller war jetzt Europameister in der Klasse bis 77. Und natürlich muss man jetzt auch sehen, wie die Heber sich entwickeln in neuen Gewichtsklassen. Wenn man natürlich zunimmt im Gewichtheben, ist es immer so, dass die Leistung auch nach oben geht. Aber wie sie sich jetzt entwickeln, das müssen wir jetzt über die nächsten zwei Jahre sehen. Also der Hauptfokus ist jetzt, sechsgültige Versuche machen, möglichst hoch, möglichst sicher, um in diesem ganzen Prozess der Olympia-Qualifikation möglichst gut dazustehen.
Also so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Also ja, die genau. WM als Höhepunkt eines Gewichtheberjahres, aber letzten Endes, es ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur Olympia 2020.
Genau, also wenn man bei der WM hebt oder bei der EM, dann kriegt man auf seine Leistung, die dann relativ zum Weltrekord gewertet wird, innerhalb der Gewichtsklasse und so wird die Rangliste erstellt, kriegt man einen Faktor von 1,1. Das heißt, ein Wettkampf auf der EM ist mehr wert als irgendein anderer internationaler Wettkampf. Also EM und WM, da kriegt man einen Bonus auf die Leistung.
Ja.
Das heißt, die Leistung, die du auf der WM anstellst, aufstellst, die muss die höchste sein, weil wenn du dann auf einen anderen Grand Prix vom IWF oder sowas fährst, dann kann es sein, dass man nur die Leistung hat, die man hebt, ohne diesen Faktor. Das sind alles Faktoren und Einflüsse, die wir noch nicht abschätzen können und für die Heber und natürlich auch für den ganzen Trainerstab sind das viel strategische Entscheidungen, die getroffen werden müssen und wir können das noch nicht abschätzen. Also für uns alle Heber, sie wissen nicht, was sie erwartet. Also man weiß auch nicht, wie sich die Konkurrenz verhält, ob sich da einer verschätzt, ob da einer zu viel runtergegangen ist und dass das Abnehmen dann einem den Stecker zieht im Wettkampf, das wissen wir alles nicht.
Aber das macht ja die Sache insgesamt für die Zuseher doch deutlich interessanter. Ich meine, früher hat man sich die B-Gruppe, hat man sich angeguckt und so weiter, aber insgesamt die Ergebnisse waren eher von der A-Gruppe entscheidend. Jetzt kann man drauf gucken auf die B-Gruppe und auf die A-Gruppe und sagen, okay, das ist ein Ergebnis, was dann für Olympia dann oder zu Olympia beitragen kann. Und dann wird ja eigentlich auch jeder jeder Versuch wird ja eigentlich spannend.
Genau, also für die Heber sowieso, also die brauchen alle Versuche. Für den Zuschauer natürlich, wer Weltmeister wird, ist eine spannende Frage. Klar. Und mega interessant, aber auch danach im Nachgang die Betrachtung der Rangliste, wer steht wo, wer braucht was im nächsten Wettkampf, wie stellt man sich strategisch für das nächste Jahr auf, weil 2019 auch super wichtiges Jahr, wann macht man die besten Leistungen im nächsten Jahr, wie sieht's aus mit dem Wettkampf, die Planung, welcher Heber könnte noch dazukommen, der nicht jetzt gehoben hat, das sind alles Fragen, die werden sich danach nach dem Wettkampf stellen, also natürlich für den Betrachter von außen wird das super interessant.
Jetzt lass uns noch mal einmal gerade darauf zu sprechen kommen, wer denn die großen Favoriten sind. Wenn wir das jetzt in den nächsten 10 Tagen im Livestream gucken wollen, auf der Webseite von der Gewichtheber-Weltmeisterschaft wird es einen Livestream geben. Ich habe das hier im Beitrag dann auch noch mal verlinkt, den Stream. Auf wen sollten wir achten in den nächsten Tagen? Wem traust du die größten Leistungen, die größten hoffentlich sauberen Leistungen zu?
Also favoritentechnisch muss man echt sagen, dass man kann nach der Rangliste schauen, wer hat wie viel gemeldet. Das ist dann meistens auch so der Leistungsstand der Leute. Mhm. Also man muss, bevor man in den Wettkampf reingeht, eine Meldung abgeben. Wenn man einen Heber zum Beispiel sagt, ich hebe 100 Kilo, dann muss er in seinen ersten Versuchen im Rahmen, also innerhalb von 20 Kilo anfangen von den, also muss zum Beispiel dann 50 Kilo reisen, stoßen und 30 Kilo reisen, dass man auf 80 Kilo kommt. Hm. Das muss gegeben sein. Und die Heber, die sehr viel bei den Startgewichten, also bei den Meldelasten gemeldet haben, das sind auch die Favoriten. Es ist jetzt natürlich so, dass manche Heber, die sehr viel stärker waren, aus der 85-Kilo-Klasse dann runter in die 81-Kilo-Klasse gegangen sind. Natürlich haben sie viel höhere Leistungen in der 85-Kilo-Klasse gebracht, als die Heber, die von der 77-Kilo-Klasse in die 81-Kilo-Klasse gegangen sind. Also man kann sehr, sehr schwer sagen, wer jetzt der absolute Favorit ist. Das sind dann meistens die Heber, die in der Spitze waren von der höheren Klasse, die runtergegangen sind, und die in der Spitze waren von der unteren Klasse, die hochgegangen sind. Wie genau das sein wird, das weiß man nicht. Natürlich, im Superschwergewicht kann man es sagen, da gibt es einen Favorit, der Lascha Talachatze, der hat alles gewonnen in den letzten Jahren, was es gibt, Weltrekord im Zweikampf und im Reisen aufgestellt, hat 220 Kilo gerissen und der ist, ich sag mal, der absolut gesetzte Athlet. Da kann man bei den Buchmachern alles Geld draufsetzen. Wenn er zwei Versuche reinbringt, dann wird er wahrscheinlich gewinnen. Bei den anderen ist es unklar. Wir wissen nicht, wie die Athleten aus den gesperrten Verbänden, also im Gewichtheben waren ja viele Verbände gesperrt aufgrund von Dopings. Und jetzt ist der erste Wettkampf dieser Athleten. Wir konnten sehen, was die Athleten in den nationalen Meisterschaften für Leistung gebracht haben. Und man muss sagen, also bis auf China, also China hat sehr hohe Ergebnisse bei den nationalen Meisterschaften gehabt, aber Länder wie Russland, wie Weißrussland, wie Türkei, die hatten Leistungen, die waren auf dem Niveau, wie wir sie in Deutschland haben, also viel niedriger als das, was wir in Deutschland hatten in den letzten Jahren. Und das spricht, also das weist darauf hin, dass mit anderen Mitteln jetzt gearbeitet wird.
Wir hoffen, dass es wenig Dopingsperren in den nächsten Tagen geben wird, weil die Sportart Gewichtheben ist ja durchaus dann auch abhängig von diesen Dopingsperren, sonst verliert es den olympischen Status. Da hoffen, glaube ich, alle darauf, dass es möglichst wenig Dopingsperren gibt bei gleichzeitig ordentlichen Tests, oder?
Genau, also ganz wegbringen wird man es wahrscheinlich nie, wie in allen Sportarten. Es geht einfach nicht, dass man alle Menschen, die im Gewichtheben tätig sind, kontrolliert. Es gibt ja auch dann Funktionäre oder Anti-Doping-Labore, die vielleicht nicht sauber arbeiten. Ja. Aber ich sag mal, generell eine größere Chancengleichheit herzustellen, dass Athleten dann, die normalerweise vielleicht auf dem 10. Platz landen, dann vielleicht auf dem 4. oder auf dem 5. oder auf dem 6. landen. Diese Chancengleichheit sehe ich jetzt als primär an, dass wir sowas herstellen. Also und auch die Sportler, die sauber arbeiten, belohnen, weil die trainieren ja auch ihr ganzes Leben lang und dass da einfach ein fairer Wettkampf entsteht. Inwieweit wir das schaffen, wissen wir noch nicht, aber ich bin, sag mal, ganz optimistisch guter Dinge und hoffe, dass die Leistungen jetzt in den neuen Gewichtsklassen auch dopingfreies Gewichtheben widerspiegeln.
Ich drücke die Daumen. Das war Arthur Enns. Der hat eine Facebook-Seite, Lifters World. Auch die haben wir hier im Beitrag verlinkt. Da solltet ihr unbedingt ein Follow geben und natürlich die nächsten Tage die Wettbewerbe bei Aşgabat 2018 dann verfolgen. Das war Arthur Enns mit seiner Einschätzung zu den Weltmeisterschaften, die gestern begonnen haben in Aşgabat. Und wir sprechen nächste Woche sicherlich noch einmal darüber. Danke, Arthur.
Danke, Andreas.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.